Ich weiß nicht, wie oft ihr schon Predigten gehört habt über Lukas 10, über die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Zuletzt, vor einigen Wochen, am 4. August war es, da war Dr. Wolfram Nagel hier aus Esens, Israel-Sonntag. Und dann hat er über das gesprochen, was zwischen Jericho und Jerusalem passierte. Und er hat uns gebeten, vom barmherzigen Samariter zu lernen. Ich habe zu Hause eine ganze Predigtsammlung, die sich nur mit dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter beschäftigt. Das sind inzwischen über 140 Predigten aus unterschiedlichen Jahrhunderten zusammengesammelt. Hochinteressant. Auch welchen Einfluss die Zeit jeweils, in der man so eine Geschichte liest, die Zeit ausübt auf Verkündiger. Wir sind ja alle immer auch ein Stück von unserem Zeitgeist gepackt. Also wenn ich zum Beispiel im Dritten Reich so Predigten aufsage, die im Dritten Reich gehalten wurden, konnte es passieren, dass ein deutsch-christlicher Pastor, also einer, der ein überzeugter Nationalsozialist war, dass der über den barmherzigen Samariter so predigte, dass er sagte, der unter die Räuber gefallen ist, das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Und alle gehen vorbei, wenn es darum geht, Deutschland zu helfen. Nur der barmherzige Samariter, der kein der im eigentlichen Sinne war, der hilft. So wurde darüber gepredigt. Ein Südamerikaner ist die spannendste Predigt eigentlich in dieser Sammlung. Der predigt darüber, dass er sagt, wir müssen uns nicht nur um den barmherzigen Samariter kümmern in der Geschichte, nicht nur um den Leviten und den Priester, der vorbeigeht, sondern endlich auch mal um den Räuber. Was tun wir, um die Straßen in unserem Land sicherer zu machen? Um Ausbeutung zu verhindern und Raub? Was tun wir gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt? Nur zwei Beispiele von ganz vielen. Es ist ja ein Segen darin, eine Predigt zu hören. Das fällt einem als Pastor auf, wenn man mal für einige Monate beiseite gesetzt wird und zum Predigthörer verurteilt wird. Und ich habe an diesem Sonntag, den 4. August, nach dem Gottesdienst, mir noch einmal diesen Predigttext vorgenommen. Einmal natürlich, weil ich Auslegungen dazu sammle, aber ich habe mich gefragt, findest du noch etwas Neues an diesem Text? Ich lese uns mal vor, diesen Text aus Lukas 10. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber, Jesus, sprach zu ihm, wie steht es denn im Gesetz geschrieben? Was liest du dort? Und er antwortete und sprach, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deine Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Mörder. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es begab sich aber ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und da er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stätte kam und ihn sah, ging er ebenfalls vorüber. Ein Samariter aber reiste und kam dahin, und da sah er ihn und jammerte ihn sein. Er ging zu ihm, verband ihm seine Wunden und goss Öl da hinein und Wein und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte sein. Des anderen Tages reiste er und zog heraus 2 Denar und gab sie dem Wirt, dem Herbergswirt, und sprach zu ihm, pflege du ihn, und wenn du etwas mehr dazu tun musst, so will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer, so dünkt dich, der unter diesen dreien der Nächste gewesen ist, dem, der unter die Mörder gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und Jesus sprach zu ihm, so gehe hin und tue es gleich. Einer meiner theologischen Lehrer hat behauptet, dass in jeder Geschichte, die Jesus erzählt, eigentlich in jedem Kapitel der Bibel, aber besonders in jeder Geschichte, die Jesus erzählt, er auch von sich selber redet. Und das tut Jesus auch in dieser Geschichte. Er redet von sich selber, indem er vom barmherzigen Samariter berichtet. Man könnte sagen, Jesus war und ist so ein barmherziger Samariter. Er ist der, der auf den Straßen dieser Welt unterwegs ist und der ständig Ausschau hält nach Leuten, die unter die Räuber gefallen sind. Und wir haben ja von Wolfram Nagel gehört, wie viele Räuber es gibt. Das sind nicht nur die, die mit der Pistole in der Hand vor uns stehen und sagen, Geld oder Leben. Sondern eine Krankheit kann so ein Räuber sein. Eine tiefe Last, die auf meinem Herzen liegt. Eine Beziehungskrise, die mir die Freude raubt. Schuld und Versagen in meinem Leben und viele andere Dinge mehr. Und Jesus ist unterwegs, um Ausschau zu halten nach Menschen, die unter die Räuber gefallen sind. Und das Merkwürdige bei Jesus ist ja, dass er nicht nur Ausschau hält. Also wenn hier in Jever irgendwo ein Unfall passiert, da sind gleich eine Menge Schaulustige. Die halten auch Ausschau nach besonderen Dingen. Die hören die Sirene in der Ferne, sofort sitzen sie auf dem Fahrrad und gucken, wo ist denn da was passiert. Das Interessante an Jesus ist, dass er nicht nur schaut, zuschaut, sondern wir lesen immer wieder, dass es ihn jammert. Da sieht er eines Tages große Volksscharen, die zu ihm gekommen sind. Dann heißt es, es jammerte ihn. Und wörtlich übersetzt, es drehte ihm die Eingeweide um. Also das traf ihn bis ins Tiefste, was er da an Not, an Problematik sah. Und das sagt Jesus, das berichtet er auch vom barmherzigen Samariter. Es jammerte ihn. Und dann ist ja auch das Dritte interessant bei Jesus, dass er nicht nur der ist, der zuschaut, den es jammert, der also ein tiefes Mitleiden hat mit dem, der da krank ist, sondern er auch der ist, der wirklich helfen kann. Und so macht Jesus diese Erstversorgung, ja, erste Hilfe könnte man sagen, und gießt Öl und Wein in die Wunden des Verletzten, verbindet ihn. Übrigens bei dem Stichwort Wunde steht im Griechischen das Wort Traumata. Gießt Öl und Wein in die Traumata dieses unter die Räuber Gefallenen. Das ist heute so ein Ausdruck, den wir ganz häufig hören. Mein Trauma. In die Wunden. Das griechische Wort für Wunde. Trauma. Und dann sorgt er auch weiter für ihn. Ist ja auch interessant bei Jesus, dass er nicht nur gesund und heil macht, sondern auch dafür sorgt, dass derjenige, der dabei ist, gesund zu werden und heil zu werden, wie hier in dieser Geschichte, auch eine weitere Versorgung bekommt. Er bringt ihn in eine Herberge und dort in der Herberge kümmert er sich zunächst selbst um ihn und am nächsten Tag sagt er dann zu dem Herbergsvater, du, ich muss jetzt weiterziehen, aber ich gebe dir Kapital. Wir könnten sagen, Jesus gibt Gaben. Damit wir den Dienst, den er begonnen hat, weiter tun können. Er gibt Gaben, damit der Gastwirt den Dienst weiter tun kann. Und interessant ist ja auch, dass dann der Samariter sagt, und wenn du noch mehr dazu getan hast, als das, was ich dir jetzt schon bezahlt habe im Vorfeld, als Vorschutzzahlung, dann kriegst du das auch endgültig erstattet. Wann? Wenn ich wiederkomme. Wenn ich wiederkomme. Wir wissen, dass der Lohn mit Jesus wiederkommt. Nicht nur er kommt wieder, sondern auch der Lohn. Das wissen wir aus dem Neuen Testament, blenden wir oft aus, weil wir gute Protestanten sind. Und dann wollen wir mit Lohn nichts zu tun haben, zumindest öffentlich nicht, wenn wir darüber reden. In unserem Herzen wünschen wir uns das doch. Aber gibt es. Es gibt einen Lohn für die, die in Jesu Dienst und Namen tätig sind. Und zu meiner Entdeckung. Ich habe festgestellt, dass es ein Wort gibt, eigentlich zwei Wörter, die nur an dieser Stelle im Neuen Testament vorkommt. Nur an dieser Stelle. Und das ist das griechische Wort, was hier für Herberge und für den Gastwirt, für den Herbergswirt oder Herbergsvater steht. Dieses Wort steht nur hier an dieser Stelle. Pandeikon heißt es auf Griechisch. Nun wundere ich mich, dass von eurer Stelle aus kein Protest kommt. Vielleicht glaubt ihr mir das so einfach und sagt, er hat schon recht. Aber Bibelkundige sagen, müssten eigentlich sagen, das Wort Herberge, das wird ja hier gebraucht, um zu übersetzen, das kommt doch viel häufiger vor im Neuen Testament. Fallen euch Bibelstellen ein im Neuen Testament, wo das Wort Herberge? Sie fanden keinen Raub in der Herberge. Lukas 2, Vers 7. Vielleicht noch ein Beispiel. Johannes 1, kommen die ersten Jünger zu Jesus. Und dann fragen sie Jesus, Meister, wo bist du zur Herberge? So heißt es in der Lutherbibel. Das fiel mir natürlich auch sofort ein. Als ich las, hier kommt nur an dieser Stelle das Wort, im Griechischen das Wort für Herberge vor. Da habe ich Folgendes festgestellt. In Lukas 2, Vers 7 in der Weihnachtsgeschichte steht im griechischen Text überhaupt nicht das Wort Herberge. Sondern steht im griechischen Text ein Wort, das auch später nochmal vorkommt, als der Herr Jesus Abendmahl feiern will. Da schickt er ja seine Jünger los und da geht es ja um einen Mann. Und da, wenn ihr den seht, dann sagt ihm, ja, wie sieht's aus? Wo ist der Raum, wo ich das Abendmahl feiern kann? Und dieser Raum, das war eigentlich das Gästezimmer eines Hauses. Und auch in der Weihnachtsgeschichte geht es eigentlich um ein Gästezimmer. Sie fanden keinen Raum im Gästezimmer des Hauses. Und deswegen legte Maria, nachdem sie das Kind geboren hatte, es in eine Krippe. Und all das, was wir zu Weihnachten immer uns hier vorführen, ja, und was wir auch vor Augen haben, wir denken an die Weihnachtskrippe, stimmt gar nicht, wenn Luther dieses Wort in der Weihnachtsgeschichte nicht mit Herberge übersetzt hätte. Also mit demselben Wort, das er auch hier in Lukas 10 gebraucht. Sondern wenn er das Wort Gästezimmer, zum Beispiel Guest Room im Englischen, verwandt hätte. Denn die Weihnachtsgeschichte ist von daher ganz einfach zu erklären. Das war nicht so, dass Maria und Josef überall an die Herbergen klopften. Wir kennen das aus vielen Weihnachtsanspielen. Ne? Klopfen die an die Tür und dann kommt so ein dicker Wirt meistens da und sagt, nee, kein Platz, geht weiter und so. Ihr kennt diese Weihnachtsgeschichten. Diese ganzen Weihnachtsgeschichten, die ja so schön sind, würden wir nicht spielen, wenn Luther an dieser Stelle, Lukas 2, Vers 7, ein anderes Wort genommen hätte und nicht Herberge. Gästezimmer. Denn ein Haus in Israel sah so aus, dass es in der Regel, wenn man denn einigermaßen Kapital hatte, zwei Etagen. Eine untere Etage und eine obere. Und in der oberen Etage waren, wenn man denn ein bisschen Geld hatte, Gästezimmer. Und in der unteren Etage war ein riesengroßer Allzweckraum, eine Wohnküche, könnte man sagen. Gleichzeitig war da auch noch ein kleiner Abstellraum, so eine Speisekammer. Und nachts kamen auch die Tiere in diesen unteren Raum, damit sie draußen nicht geklaut wurden. Da kamen die Tiere rein. Und da standen Krippen. Versteht ihr jetzt die Weihnachtsgeschichte? Die fanden keinen Raum im Gästezimmer oben, sondern die waren unten sozusagen in dem Allzweckraum, natürlich zwischen den Tieren, und da war die Krippe. Und da legten sie Jesus, den Erstgeborenen, hinein, nachdem sie ihn in Windeln gewickelt hatten. Ein Gästezimmer. Privat sozusagen. Muss man auch fragen. Aber man hatte auch ein gewisses Anrecht. Wenn jemand ein Gästezimmer hatte, da hatte man auch ein Anrecht, wenn man draußen vor der Tür stand, auf Gastfreundschaft. Da gibt es ja viele Hinweise in der Heiligen Schrift, wie umzugehen ist mit Menschen, die vor der Tür stehen. Hier geht es um ein Pandeikon. Und wenn man das Wort richtig übersetzt, dann muss man übersetzen, das ist ein Gebäude, eine Einrichtung, wo, und jetzt die Griechen hier unter uns, Pan, alle Dächern aufgenommen werden. Also nicht nur die Familie, nicht nur die Freunde und die Bekannten, sondern ein Haus, wo Pan, Dächern alle aufgenommen werden. Das ist eine Herberge, so übersetzt Luther, völlig richtig. Und dass er an dieser Stelle das Wort Herberge gebraucht, unser lieber Martin Luther, also übrigens, das muss ich noch sagen, in Johannes 1, wo also die Jünger Jesus fragen, sag mal, wo bist du zur Herberge? Und Jesus sagt, dann kommt und seht. Und sie verbringen den ganzen Tag bei ihm. Da steht einfach im griechischen Text, die Jünger fragen ihn, Herr, wo wohnst du? Wo ist deine Bleibe? Also geht es gar nicht um irgendein besonderes Haus oder Gebäude, sondern einfach um den Aufenthaltsort Jesu. Dass Luther hier das Wort Herberge verwendet hat, das ist auch hochinteressant. Das hat Geschichte gemacht. Wir würden heute gar nicht mehr von Herberge sprechen, wenn Luther dieses Wort nicht verwendet hätte hier an dieser Stelle. Hätten wir dieses Wort, was sehr alt ist, schon längst in unserer Sprache vergessen. Das Wort bedeutete nämlich ursprünglich Harry Berger. Und Harry Berger, das heißt ein Schutzraum, Bergen, ne? Bergen, ein Schutzraum für das Heer. Mittelalter. Kaserne. Harry Berger. Und als Luther lebte in der Zeit, hatte dieses Wort schon einen kleinen Bedeutungswandel durchgemacht. Das bedeutete nicht nur Kaserne, da hatte man inzwischen andere Wörter dafür. Das hat einen Bedeutungswandel durchgemacht, und zwar gab es Pilgerherbergen. Pilgern, das war die mittelalterliche Form zu reisen. Und es waren zahllose Menschen unterwegs. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Kriegt eine kleine Vorstellung, wenn man mal so alte Karten sich anguckt, welche Pilgerwege es gab. Und dann gab es solche Häuser am Pilgerweg. Und das waren sogenannte Herbergen, Pilgerherbergen. Und da gab es noch die sogenannten elenden Herbergen. Das hatte nichts mit elenden Leuten zu tun, wie wir es heute verstehen. Elend, ne, die Not. Sondern Elendherbergen, das waren Fremdenherberge. Fremde Leute waren für den mittelalterlichen Mensch Elende. Das waren elende Leute, die kein Zuhause hatten, kein Dach über dem Kopf, die unterwegs waren. Das Schönste war doch so in den eigenen vier Wänden irgendwo ein Haus zu haben, zumindest irgendwie eine Höhle, so was Eigenes. So wie der Ostfriese freut sich auch immer, wenn er so ein Häuschen hat, irgendwo im Grünen. Und alle anderen, die das nicht haben, das sind Elende. Daher kommt dieses Wort dann, dass wir nachher das Wort für Not auch gebrauchen. Also Fremdenherbergen, wandernde Handwerksgesellen, die Unterschlupf fanden in solchen Herbergen. Und nun verwendet Luther das Wort. Und das hat dann eine besondere Geschichte gemacht. Aus diesem Wort wurden später dann die Herberge für Heimatlose. Einige Ältere kennen das vielleicht noch, gab es früher in den Großstädten, Herberge für Heimatlose, eine Einrichtung der inneren Mission für Menschen, die unterwegs waren, sicherlich auch mal unter die Räuber gefallen, aber die sozusagen vom Land in die Stadt strömten. Das waren heute früher ganz, ganz viele Leute. Und die wurden herausgerissen aus ihren familiären Verbindungen und sie kamen in die Stadt und sie waren plötzlich in dieser Stadt einsam. Und da gab es fromme Leute damals, die sagten, wir müssen Herbergen bauen. Mit dem Verweis hier auf die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und so hießen dann die Häuser Herberge zur Heimat. Stand auf ganz vielen Schildern und an ganz vielen Häusern. Und dann kam 1911, um es abzukürzen, schließlich ein Lehrer auf die Idee, diesen Begriff noch ein Stück wieder zu erweitern und zu sagen, wir brauchen dringend Jugendherbergen. 1911. Und die erste Jugendherberge, die kann man heute noch besichtigen, steht in Altena in Westfalen. Die hat dieser Mensch 1911 gegründet und schon 1921 gab es 1700 Jugendherbergen in Deutschland. Das war also eine zündende Idee. Warum erzähle ich euch das? Also zunächst einmal die Tatsache, dass dieses Wort, was Luther hier mit Herbergen, was das nur an dieser Stelle im Neuen Testament steht. Und früher habe ich immer gedacht, so als junger Pastor, auch wenn ein Wort einmal nur in der Bibel vorkommt, ist es nicht so wichtig. Je älter ich werde, umso mehr steht mir vor Augen, was Jesus gesagt hat, als er dem Teufel begegnete. Was sagt Jesus da? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, nicht nur von den Worten, die ganz häufig in der Bibel vorkommen, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Herbere. Oder wenn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. In Matthäus 5 sagt er das dann nochmal ein bisschen genauer. Da sagt er, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber vom Wort Gottes nicht einmal ein I. Ein Jota, könnte man auch sagen. Ja? Der kleinste Buchstabe im griechischen Alphabet. Also, heute ist für mich das eher so eine spannungsgeladene Geschichte, hinzugucken, wenn ein Wort nur einmal in der Bibel vorkommt. Also ganz wichtig sind all die Worte, die ganz häufig in der Bibel vorkommen. Mit denen muss man sich beschäftigen. Das ist zum Beispiel Jesus. Das ist der Name über alle Namen. Und man braucht sich nichts anderes zu merken in seinem Leben, als nur diese fünf Buchstaben, Jesus, weil in der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Das ist gewissermaßen das ganze Evangelium, die ganze biblische Botschaft sozusagen in fünf Buchstaben ausgedrückt, Jesus. Das ist, wenn man so will, der Logos. Der Name, der über alle Namen ist. Ganz häufig kommt er im Neuen Testament vor, aus diesem Grunde. Aber man muss sich auch intensiv mit den Begriffen beschäftigen, die nur wenige Male, vielleicht auch nur einmal, wie dieses Wort im Neuen Testament vorkommen. Herberge. Alle sind willkommen und werden aufgenommen. Das ist die wörtliche Übersetzung. Und wenn wir nun mal in dem Bild bleiben, dass der Herr Jesus der barmherzige Samariter ist, der also durch die Lande zieht, die unter die Räuber gefallenen einsammelt und dann bei der Herberge vorbeikommt. Man könnte auch sagen, beim Bethaus am Elisabethufer. Und sie dort abliefert. Sich er selbst intensiv um sie kümmert, aber irgendwann auch sagt, so, jetzt seid ihr dran, Herberts Eltern. Das ist das Interessante, dass bei dem Herbergswirt eigentlich nicht vom Herbergswirt in unserer Sprache gesprochen wird, oder vom Gastwirt, oder vom Direktor, oder vom Leiter, sondern wir immer noch in unserer Sprache den Begriff haben, Herbergsmutter und Herbergsvater. Und ich habe solche Herbergseltern kennengelernt, mütterliche und väterliche Typen. Das heißt, es ist zwar eine Herberge, ja, aber mit Familienanschluss, sozusagen. Das ist damit gemeint. Offen für alle, aber mit Familienanschluss. Und ist das nicht eine wunderbare Vision? Wir fragen heute oft nach einer Vision für unsere Gemeinde. Was ist der Auftrag? Wir sollen Herberge sein. Offen für alle. Pan-Dächer. Offen für alle. Und ihnen Familienanschluss gewesen. Ihnen ein Zuhause bieten. Die Pflege übernehmen. Und Jesus sagt, ihr kriegt die Gaben dazu. Und die Fähigkeiten. Also als ich jetzt so nach 4 Monaten mal wieder so richtig eingetaucht bin in unser Gemeindeleben, da habe ich mich gewundert, wie viele Leute, die ich vorher nie gesehen hatte, plötzlich hier in der Gemeinde sind. Ganz andere. Also die anderen natürlich auch, die schon da sind. Aber auch Leute von draußen. Ich weiß, dass aus einigen Gemeindemitgliedern, die sagen, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wer dazugehört und wer nicht. Ja, das weiß man in manchen Herbergen auch nicht. Wenn da alle willkommen sind und sie Familienanschluss bekommen. Eine wunderbare Sache. Und Jesus gibt dem Herbergsvater die nötigen Mittel, um die Leute zu versorgen. Und er sagt, den Rest wirst du, wenn ich wiederkomme. Das ist eine wunderbare Verheißung. Den Rest bekommst du, wenn ich wiederkomme. Und wir wissen, dass wir uns bei Jesus auf das verlassen können, was er sagt. Nicht so wie manch einer, der uns auch was versprochen hat, uns was zu erstatten oder was zu ergeben und dann irgendwann das selber vergessen hat. Jesus vergisst nichts. Seine Verheißung und seine Zusagen sind wirklich gewiss. Und zum Schluss, lass mich noch an dieser Stelle einen wichtigen Gedanken sagen. Ich habe mich gefragt, was ist wohl mit diesem unter die Räuber Gefallenen passiert? Nachdem er wieder auf beide Beine kam, die Wunden verheilt waren. Ich kann mir vorstellen, der ist weitergezogen. Das ist eine Möglichkeit. Früher habe ich immer gedacht, jeder, den Jesus hier in die Gemeinde hineinschickt, den muss ich unbedingt festhalten. Möglich einen Klotz an Bein oder irgendwo anbinden und ständig gucken. Wenn jemand gesund geworden ist, dann ist er wieder, kann er wieder auf eigenen Beinen laufen und dann ist auch das ein Stück seine Verantwortung, was mit seinem Leben passiert. Das bedeutet auch Freikirche. Ja, Freikirche ist eine Freiwilligkeitskirche. Und wir sind eben für manche Leute, die Jesus von außen hier reinbringt, so etwas wie ein Durchlauferhitzer im Reiche Gottes. Die laufen da durch, werden wahrscheinlich erhitzt auf unterschiedliche Art und Weise und ziehen dann wieder ihre Straße. Nicht jeder, dem Jesus begegnet ist im Neuen Testament, ist auch gleich zu seinem Jünger geworden und hinter ihm hergelaufen. Ich kenne ganz viele. Und ich habe sogar den Eindruck, dass alle, die er gesund gemacht hat und geheilt hat, zumindest nicht, als er hier auf dieser Erde lebte, wirklich in seine Nachfolge getreten sind. Merkwürdigerweise. Also ich weiß von Maria Magdalena, dass sie eine Jüngerin war, weil sie befreit wurde von Jesus. Die hat sich dann angeschlossen. Aber ich frage mich, wo ist der Kranke am Teich von Bethesda geblieben? Die 10 Aussätzigen, die alle gesund geworden sind. Der Blinde, von dem wir letzten Sonntag gehört haben. Wo sind die Leute geblieben? Der reiche Jüngling taucht auch eines Tages auf. Und ich hätte ihm das sogar einfacher gemacht, als Jesus es ihm gemacht hat, zu bleiben. Ich hätte gesagt, naja, wenn du nicht alles den Armen geben willst, dein ganzes Vermögen, machen wir mal einen Zehnten. Ja, nehmen wir mal einen Zehnten des Vermögens, gibst du Jesus, gibst du dem Reiche Gottes und dann ist alles okay. Aber Jesus lässt ihn ziehen. Also das hätte passieren können, dass dieser Mensch, den Jesus da in der Herberge abliefert, eines Tages sagt, so, ich bin fit, herzlichen Dank. Ich gehe weiter. Nur ein bisschen weiter, als es in einem Lied. Es hätte aber auch sein können, dass der da unter die Räuber gefallen ist, gesagt hat, oh Mensch, das ist hier ja wunderbar gemütlich. Ein so gemütliches Zuhause habe ich noch nie gefunden wie hier in dieser Herberge. Da ist schon alles für mich bezahlt im Vorfeld. Das sind nette Leute. Da werden meine Wunden verbunden. Schade, dass die heilen. Schade, dass die heilen, gibt es. Das hängt natürlich mit einer Entwicklung zusammen in unserer Gesellschaft, dass immer mehr Räume der Geborgenheit zerbrechen und Leute gewissermaßen krank sein müssen, um behandelt zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben eine Sehnsucht in ihrem Herzen nach Beziehung. Aber die kriegen diese Beziehung in normalen, natürlichen Zusammenhängen nicht mehr geliefert. Und wir wissen das, haben wir auch kurz angetippt am letzten Sonntag, wie das manchmal schon bei Kindern ist. Die waren so richtig, die Masern hatten. Und dann erlebt haben, wie Mama und Papa voller Zuwendung, ne, drumherum sind, dass sie irgendwann sagen, Mensch, macht ganz schön Spaß, Masern zu haben. Also über einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall. Dann kriege ich Zuwendung. Also es hätte auch passieren können, dass der auf die Idee kommt und sagt, hier ist es so gemütlich, ich mache aus der Herberge ein Krankenhaus. So in Gedanken. Ja? Ich bin hier nicht in der Heimat für Heimatlose, sondern ich mache daraus ein Krankenhaus, ein Hospiz sozusagen und bleibe hier. Weil ich hier Leute habe, Herbergseltern, die sich um mich kümmern. Aber es hätte auch passieren können, dass dieser unter die Räuber gefallene sagt, ich habe jetzt so viel Hilfe erlebt. Heilung durch den Samariter, durch Jesus im übertragenen Sinne. Hilfe durch die Herbergseltern. Und ich möchte gerne jemand werden, der nun die Seiten wechselt. und der sozusagen jetzt bislang Hilfsbedürftiger jetzt auf die andere Seite geht und sich an die Seite der Herbergseltern stellt. Und ich möchte dafür sorgen, dass alle hier willkommen sind, hier, wo ich einmal willkommen war. Ich möchte nicht mehr länger der Patient sein, sondern mit dem, was Jesus mir schenkt, an Gaben, Fähigkeiten, Begabung, mich auf die andere Seite stellen und sozusagen an der Herbergselternfront mitmachen. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ich kenne einen aus einer anderen Gemeinde, muss ich dazu sagen, sonst suchen alle hier im Gedanken, wer könnte das denn hier sein, ist aus einer anderen Gemeinde. Der gehört schon 20 Jahre zur Gemeinde, 20 Jahre. Und in seiner Sprache unterscheidet er noch immer zwischen ich und die. Der sagt im Blick auf Gemeinde, nicht wir. Versteht ihr? Das ist schon sprachlich sozusagen verräterisch. Der ist also noch nicht, jetzt hat noch nicht die Seiten gewechselt. Und sagt, das ist wir, wir vom Team hier in der Herberge, sondern der sieht das Team auf der einen Seite und sich auf der Seite der behandelt. Wie ist das bei dir? Hast du im Blick auf Gemeinde ein Wir-Gefühl, was die anderen angeht? Oder unterscheidest du noch in deinem Denken ich und die? Hast du schon die Fronten gewechselt? Etwas Zweites kommt ja auch hinzu, wenn man die Fronten gewechselt hat, dann wird man ja, ist man ja nicht mehr nur Gast, sondern man ist plötzlich Gastgeber. Paulus spricht davon, er sagt, das ist jetzt bei Gott so, dass ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge seid. Sondern was sind wir, wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben? Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen, Familie Gottes, Familia Dei, wie die Lateiner sagen, Familie Gottes. Wir haben die Fronten gewechselt, sind Gastgeber. Wisst ihr, was mir an der Stelle einfällt, dass es häufig so schwierig ist, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen anbieten für die Öffentlichkeit, Geschwister der Gemeinde zu gewinnen, die sich als Gastgeber fühlen. Ich habe manchmal den Eindruck, ich habe mehr damit zu tun, die Gastgeber einzuladen, als die Gäste von draußen. Das ist ganz merkwürdig, dass das so läuft häufig. Wir merken das immer wieder, wenn irgendwas auch geplant wird, Herbstmarkt oder was es alles so gibt, wie schwierig es ist, dass Leute, die ja schon lange in der Herberge sind, eigentlich schon die Fronten gewechselt haben, da auch als Gastgeber mitarbeiten. Und es ist in anderen Bereichen genauso. Man erwartet und fordert, aber vom Gefühl her noch nicht an dieser Stelle. Also mir geht eigentlich nur um eine Klärung, wo stehst du? Bist du noch Patient? Herzlich willkommen. Die Wunden müssen heilen. Ziehst du weiter? Darfst du? Freikirche. Jesus liebt diese Freiheit. Vielleicht sollst du irgendwo anders eine neue Herberge gründen. Kann ja sein. Denk an die Jugendherberge. 1911 eine, 10 Jahre später waren es weit über 1000. Aber vielleicht geht es darum, dass du einfach die Fronten zwar öffentlich gewechselt hast, aber noch nicht in deinem Herzen. Und dass du heute Morgen Jesus sagen möchtest, du, Herr Jesus, ich möchte gerne in deinem Namen Gastgeber sein. Nicht alles gefällt mir hier an der Herberge, hier muss einiges renoviert werden. Ist ja klar, ist immer der Fall bei so einem Gebäude, das viel benutzt wird. Auch beim Hause Gottes ist das so. Aber ich möchte gerne Gastgeber werden, weil du der größte Gastgeber bist. Das ist Jesus ja in der Herrlichkeit. Dann haben wir bei ihm ein Zuhause. Nicht nur eine Herberge. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen. Amen.